Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Rabe.
95,6.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Liebe Hörer und Hörerinnen, ich begrüße euch herzlich zur ersten Sendung von Subkutan im neuen Jahr. Wir sind auch 2013 wieder da mit kulturellen Ereignissen, Underground-Hits und Skurrilitäten sowie Phänomenen kultureller, gesellschaftlicher oder sonstiger Art. Schön, hört auch ihr wieder zu. Heute geht es bei Subkutan um Kulturförderung der Stadt Bern. Dann interviewen wir live einen Puppentheaterregisseur und wir haben herausgefunden, was Bounce ist. Wir werden gedanklich von Bern in die USA und wieder zurückreisen. Hier am Mikrofon ist Nele Janke.
Schmack, fröhlich, heiß.
Im ersten Beitrag erzählt Emilia Vasella, nach welchen Prinzipien die Stadt Bern Kultur unterstützt. Das klingt trocken, aber ist es gar nicht. Also, hört am besten selber.
Theater, Musik, bildende Künste, Literatur, Tanz. Das kulturelle Angebot der Stadt Bern ist gross und vielfältig. Veronika Schaller ist Leiterin der Abteilung Kulturelles und für die Kulturförderung der Stadt Bern verantwortlich. Der Peter Schranz ist der stellvertretende Leiter und zuständig für Kommissionen. Wie kommt das kulturelle Angebot zustande? Wie wird entschieden, was unterstützt wird und was nicht?
Wir sind, und da sind wir in einem gewissen Sinn stolz drauf, wir sind Gießkanne. Wir haben genau so viel Geld, wie wir kriegen, geben wir in die Gießkanne und das wird verteilt nach gewissen Kriterien. Wir haben diskutierte, überbrachte Kriterien. Wir haben eine definierte Menge Geld, die im Moment leider eher weniger wird als mehr. Und das versuchen wir möglichst gerecht, es gibt keine absolute Gerechtigkeit in dem, auf die Leute zu verteilen, die Gesuche stellen. Und wir versuchen auch dort, wo wir das Gefühl haben, es fehlt etwas anzustossen.
Beim Gießkannenprinzip werden Subventionen gleichmäßig und über die Gesamtzielgruppe verteilt. Aber der Wunsch, möglichst neutral zu bleiben und angerecht zu werden, ist schwierig. Schlussendlich muss man trotzdem entscheiden, was unterstützt wird und was nicht. Wenn man für ein Projekt Unterstützung will, so reicht man ein Dossier ein. Und wenn das Dossier gewisse Anforderungen erfüllt, leitet die Abteilung Kulturelles dann an die zuständige Kommission weiter. Sie urteilt über die Qualität und somit auch über die Unterstützungsnotwendigkeit eines Projekts. Es sind 5 Hauptkriterien, nach denen das eingereichte Dossier beurteilt wird. Professionalität und Qualität, das gilt als 1, Relevanz, Resonanz, Innovationsgehalt und innere Stimmigkeit. Wobei auch diese Kriterien je nach Antrag flexibel sind.
Aber Kriterien für alle sind nicht eigentlich für alle formulierbar. Sie wirklich,
ein Kriterium, das für alle gilt, ist der Bandbezug. Also es müssen Künstlerinnen und Künstler sein, die einen klaren Bandbezug haben. Sie müssen nicht jetzt alle schon immer noch in Bern leben, aber einen Bezug hat sie da und die Veranstaltung, soweit es sich um eine Veranstaltung handelt, muss auch in Bern stattfinden.
Genau.
Wie wird gewertet, ob ein Projekt erfolgreich war oder nicht? Mit reinen Zahlen lässt sich der Erfolg nicht messen. Denn ein grosses Publikum ist kein garantierter Qualitätsnachweis. Die Frage nach dem Publikum ist trotzdem in vielen Aspekten zentral, wenn es um Kulturunterstützung geht.
Wir haben gestern eine ganz spannende Diskussion vorgestern mit 2 engagierten Musikerinnen, die sagen, wenn wir nichts machen, dann ist es so in 20 Jahren nicht einfach so, dass die jungen Leute keine moderne Musik hören, weil ihnen das zu anstrengend ist, sondern dann hören sie in 20 Jahren auch kein Mendelssohn und kein Brahms mehr.
Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage ist in der Kultur nicht einfach. Sie fließt auch in eines der wichtigen Konflikte zwischen 2 Grundaufgaben in der Kulturpolitik. Als bewahren versus neues Schaffen. Was Kultur ist, wird von den aktiven Kulturschaffenden auf dem Platz Bern bestimmt. Aber so ganz einfach ist es nicht. Natürlich müssen die Kulturschaffenden das Projekt zuerst einmal vorschlagen. damit die Abteilung Kulturelles auch etwas zu unterstützen hat. Trotzdem muss die Entscheidung gefällt werden, ob das Projekt unterstützt wird, was zukünftig an Kultur überlebt und was nicht. Wer sollte schlussendlich berechtigt sein, darüber zu urteilen? Die Stadt, die das Projekt durch Steuereinnahmen ermöglicht? Unabhängige Experten? Von wem sollen die denn gewählt werden? Vom Volk, das die Steuergelder zahlt? Von den Künstlern und Künstlerinnen, die das Angebot aufstellen? Von der Abteilung Kulturelles? Fast jeder hat eine Meinung, was Kultur ist, was gute Kunst und was schlechte Kunst ist. Kann man dann bei Geschmacksfragen überhaupt einen neutralen Stand einnehmen? Die Medien werfen oft vor, dass es in der Abteilung Kulturelles von der Stadt Bern an Mission fehlt. Gemäss der Veronika Schaller ist das nicht etwas, das von der Verwaltung bestimmt werden sollte. Eine Vision haben bedeutet, sich eine Vorstellung über die Zukunft zu machen. Was will man zukünftig bewahren, vermitteln und entstehen lassen? Die Übersicht, wie der Kulturplatz aussieht, haben nicht die Kulturschaffenden, sondern die, die finanziell den Kulturplatz verwalten. Wie die Kulturwelt von der Stadt Bern in 50 Jahren ausgesehen wird, hängt nicht nur von den Kulturschaffenden ab. Und es hängt auch nicht wirklich vom Publikum ab.
Dass das Geld, das wir investieren jetzt hier in der Stadt Bern zum Beispiel, das sind knapp 35 Millionen Franken, dass das wahrscheinlich in einer absoluten Minderheit von der Bevölkerung zu gut kommt. Weil es ist ja so, dass eine Mehrheit nicht ins Theater geht, nicht die von uns geförderte moderne Musik hört, nicht Tanzanlässe anschauen und so weiter. Und eine Herausforderung ist, wie kommen wir mehr an die Bevölkerung an? Oder was ist denn, die machen ja Kultur, die konsumieren auch Kultur, aber offenbar andere. Also wie können wir dort Brücken schlagen und unseren Dialog besser aufbauen?
Es ist schwierig, von der Zukunft zu reden, wenn man kein Ziel und keine Vision deklarieren will. Die Fragen, die sich die Abteilung Kulturelles aber dazu stellen, sind wichtig und relevant. Vielleicht ist es nicht so sehr, dass es an Vision fehlt. Vielleicht fehlt es eher an Mut, Stellung zu nehmen. Das würde bedeuten, dass sich die Abteilung Kulturelles aktiver und expliziter in der Schaffung vom Raum für Kultur müsste einbringen und dass sie den Wunsch nach dem Giesskannenprinzip müsste aufgeben. Dafür aber gezielt und transparent nur gewisse Projekte unterstützen würde. Ob das der Mehrheit der Kulturschaffenden in der Stadt Bern wird gefallen, das ist eine andere Frage. Aber vielleicht ist der Kulturschaffenden zu gefallen auch nicht die Aufgabe der Kulturförderung.
Wie ihr gehört habt, ist es nicht einfach, sich einerseits dem Gießkannenprinzip zu verpflichten, mutig zu sein und auch andererseits zu entscheiden, was nun unterstützt wird und was nicht.
Subkutan. Kultur wandert mit Gold.
Capture the gaps on your skin.
Nachdem wir eben in den Weiten der Berner Kulturförderung unterwegs waren, geht es nun in die weite Welt. Genauer gesagt in die USA, nach Louisiana. In die Stadt, die vor allem wegen des Hurricanes Katrina vor 7 Jahren in den Schlagzeilen landete. Und zwar New Orleans. Diese Stadt hat aber auch eine unglaublich vielfältige Musikszene. Schillernde Königin der Nachtclubs ist Big Frida Queen Diva. Sie kommt als Vertreterin des Sissy Bounce am Wochenende nach Bern. Sissy ist ein Wort, das abwertend Homosexuelle bezeichnet. Bounce ist eine Hip-Hop-Form aus New Orleans. Aber was ist eigentlich Sissy Bounce, fragt sich Theresa Bayer im folgenden Beitrag.
Stellt euch folgendes Szenario vor. Der schmuddelige Nachtclub Caesars in der Südstadt von New Orleans an einem Dienstagabend, einige Monate nach den Verwüstungen von Hurricane Katrina. Auf der Bühne steht ein DJ und legt rasende Beats auf. Am Mikro zappelt Freddie Ross alias Big Frida Queen Diva. Gnadenlos sexy ist er. Sie. Punkig gestylte Haare, viel Make-up, ein pinker Glitzerblazer, ein silberner Fächer und lange Ohrringe. Auf der Bühne, im ganzen Raum, fast nur Frauen in unverschämt knappen Hosen. Sie wackeln exzessiv mit dem Hintern, bestenfalls während sie auf dem Boden Robben oder Kopfstand machen. Eine anzügliche Sportart. Big Frida ist die Schiedsrichterin und heizt ein mit den Worten Ass everywhere, ass everywhere.
Ass everywhere.
Vertrauensmusik erfüllt diesen Club. Bis heute sorgen 5 verschiedene Acts an fast jedem Wochentag dafür, dass der Abend zum Rausch wird. Bounce ist eine repetitive und energetische Form des Hip-Hops aus New Orleans. Über 20 Jahre gibt es sie schon. Die Partymusik ist ganz klar auf die Interaktion mit dem Publikum ausgerichtet. Dafür spricht zum Beispiel der typische Call-and-Response-Stil. Der Rapper singt einen Teil, das Publikum antwortet im Chor. Die musikalischen Bounce-Bausteine sind überschaubar. Big Frida erklärt sie im Interview mit The Fader.
We have like a few bass beats that makes bounce music what it is. Like no matter what song it is or what song is created, there's a few just tricky little beats that you use to make bounce music what it is in New Orleans. So it may have those same beats, but you may change the choruses and the rhythms and the chords and things in there like that to give it that different look or a different sound or, you know, make it a new song or whatever.
Es gibt nur wenige Beatarten, die Bounce ausmachen. Den unterschiedlichen Sound kreieren die variablen Refrains, Rhythmen und Akkorde. Das beliebteste Sample für diese typische Beat-Grundlage ist der Triggerman-Beat aus dem Song Drag Rap der Showboys.
The rhymes you are about to hear are true. MC's names have been changed to protect the innocent.
Triggerman-Beat erkennt man also Bounce. Aber woran erkennt man nun Sissy Bounce? Musikalisch gibt es dann nämlich keine wirklichen Unterschiede. Schon deshalb wäre es ungenau, Sissy Bounce einfach als das queere Subgenre von Bounce zu bezeichnen. Der Begriff Sissy Bounce wurde zudem erst populär, als Bounce-Acts aus New Orleans auch von den Clubs in anderen Städten der USA gebucht wurden. Das, was in New Orleans Mainstream ist, landet nun in New York in den alternativen Clubs. Je exotischer, desto besser ist dort die Devise. Und mit diesem Blick erhalten besonders die Homosexuellen unter den Bounce-Rappern Aufmerksamkeit. Queerness wird so zum Alleinstellungsmerkmal des nun erfundenen Sissy Bounce. Die homosexuellen Bounce-Rapper können sich weder mit diesem Label noch mit der Queer-Rap-Bewegung in den USA identifizieren. In New Orleans ist es auch weniger notwendig, für Akzeptanz zu kämpfen. Denn offene Homosexualität und Crossdressing haben dort schon seit über 80 Jahren Tradition. Rapperin Big Frida liegt es am Herzen, dass Bounce einfach Bounce bleibt. Die Bounce-Königin wehrt sich dagegen, dass die sexuelle Orientierung des Rappers und deren Inszenierung zum einzigen Merkmal für einen Genrenamen gemacht wird.
Bounce music generally is just bounce music in New Orleans, and you may have a gay rapper that bounce, you know, does bounce music, and you may have a, you know, you have straight rappers as well. So I just really want to clarify that that bounce music is not sissy bounce, it's bounce music generally. And you have some sissies that represent bounce music, you know, like myself, Sissy Nobe, Katie Redd, and you know, there's a few more, but it's not called Sissy Bounce at home. It's called bounce music.
Talk about the rock.
2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.
Talk about the rock. Talk about the rock. Talk about the rock. Without the rock. Without the rock. Without the rock. Without the rock.
Nun wissen wir, Sissy Bounce und Bounce sind also im Prinzip dasselbe. Wer noch mehr Einblick in die Szene um Big Frida bekommen möchte, die schaut sich am besten am kommenden Samstag um 22.30 Uhr den Film Almost Famous an beim 4. Norient Musikfilmfestival im Kino der Reitschule. Danach gibt's auch eine Diskussion mit Big Frida und der Regisseurin. Wer nicht reden, sondern lieber selber exzessiv Po wackeln möchte, kann am kommenden Freitag um 18 Uhr bei Big Frida im Club Bonsoir einen Tanzkurs belegen und bei der Sissy Bounce Queer Rap Party am gleichen Ort, dem Club Bonsoir, sein Können zeigen. Jetzt bleiben wir bei der Musik, aber kommen zu anderer Musik. Und zwar genauer gesagt zu dem Elektronikproduzenten Cadebustan. Kadebustan lebt in Genf und ist Diktator der imaginären Republik Kadebustani. Er mischt Melodien, Rhythmen, Klänge und Bilder aus Weißrussland und Südosteuropa mit elektronischen Beats und Ohrwurm-Pop. Jetzt hören wir Kazakh Rules von The National Fanfare of Kadebustani. Das war The National Fanfare of Kadespontani mit dem Lied Kazakh Rules. Wer mehr hören möchte, kann am Sonntag in der Turnhalle im Proger bei B-Flat ein Konzert anhören. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.b-flat.ch. Von Fanfaren und Geister kommen wir nun zu Puppen. Genauer gesagt zu einer Puppenspielbearbeitung der Buddenbrooks, dem weltberühmten Roman von Thomas Mann. Das Puppentheater aus Halle unter dem Regisseur Moritz Soestmann hat dieses Experiment gewagt. Es ist dieses Wochenende im Schlachthaus Bern zu sehen. Irene Müller erzählt uns Genaueres zum Stück und hat kurz vor der Sendung den Regisseur interviewt. Werdet aufmerksam und hört zu.
Ich muss entschlossen sein, mit Mut und Freudigkeit entschlossen. Wir dürfen nicht glauben, dass wir genug Geld haben und nichts zu tun brauchen. Wir haben bitter wenig. Ich werde gänzlich auf mich selbst gestellt sein. Wenn ich leben will, ich meine jetzt, gut leben, ja, dann werde ich arbeiten müssen. Schwer, hart, härter noch als alle anderen.
Das sind Worte von Thomas Buddenbrooks. Buddenbrooks? Das ist der 1901 erschienene Roman von Thomas Mann, für den er fast 30 Jahre später den Literaturnobelpreis bekommen hat. Das über 700-seitige Werk erzählt über 4 Generationen von den verschiedenen Schicksalen der Familienmitglieder Buddenbrook. Das Buch handelt vom gesellschaftlichen und finanziellen Niedergang von der vorerst wohlhabenden Kaufmannfamilie Buddenbrook. Gleichzeitig lässt es uns ins Innere der verschiedenen Protagonisten schauen, wo die einzelnen Versuche, mit den eigenen Vorstellungen vom Leben und dem grossen Erbe umzugehen, eindrücklich geschildert werden.
Und wer kommt mir entgegen? Na, wer wohl? Herr Grünlich! Ich wollte erst einfach weitergehen, so als hätte ich ihn überhaupt nicht bemerkt. Aber er stellt sich mir mitten in den Weg und plustert sich auf. Ich erlaubte mir, ihrer Frau Mama meine Aufwartung zu machen und vermisste sie schmerzlich. Wie aufrichtig betrübt war ich, sie zu verfehlen, und wie entzückt bin ich, sie doch noch vorzufinden. Aber ich wusste, dass ich diesem Bendix Grünlich irgendetwas entgegnen musste. Ja, irgendein Wort, das ihn ein für alle Mal zurückschleudert, vernichtet. Aber es musste ein gewagtes, witziges und gewandtes Wort sein. Dann überlegte ich kurz und sagte, es ist nicht gegenseitig, Herr Grünlich. Und ließ ihn stehen. Es ist nicht gegenseitig. Guten Morgen, Papa. Schön, dass ich dich noch vorfinde.
Wie gehen wir mit dem um, wo Generationen vor uns sich härter gekämpft haben? Oder was für eigene Vorstellungen vom Leben stellen wir dem gegenüber? Muss man die herrschende Ordnung aufbrechen, um eine eigene zu gestalten?
Wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie Glieder einer Kette. Und wir wären nicht denkbar ohne diejenigen, die uns vorangegangen sind und uns die Wege weisen.
Ja, was ist damit?
Was soll ich denn jetzt bloß machen, Thomas?
Nicht traurig sein, Toni. Nicht traurig sein.
Die Bühnenfassung von Buddenbrooks gibt es im Rahmen der Winterfestspiele das Wochenende im Schlachthaustheater zu sehen. Gespielt wird die Fassung nicht von Schauspielern, sondern von Puppen. Der Regisseur Moritz Ostmann hat zusammen mit dem Puppentheater Halle Buddenbrooks nach einer Fassung von John von Düffels auf die Bühne gebracht.
Guten Morgen, Moritz.
Guten Morgen.
Meine erste Frage an dich: Was erzählt die Familienchronik Buddenbrook über Erbe versus Innovation?
Jede Generation liest ja so ein Meisterwerk immer aus der eigenen Perspektive. Und es ist über 100 Jahre alt, dieses Buch. Also es ist eigentlich eine alte Historie. Ich habe es immer aus meiner leichten Melancholie gegenüber einem untergegangenen Lebensgefühl, also einer bürgerlichen Welt, gelesen. Das verursacht bei mir eine gewisse Wehmut über den Untergang, sozusagen, sage ich mal, von heilen Familienwerten, von Erbschaft, von einer gewissen Gebildetheit oder von Umgangsformen und sowas. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich interessant, was daraus für Konsequenzen entstehen für uns, was wir sozusagen bewahren wollen, was wir neu wieder schaffen wollen oder für uns neu entdecken wollen. Insofern ist das Scheitern einer solchen Geschichte für mich immer auch ein Antrieb, oder das Scheitern, das in dieser Geschichte beschrieben wird, ein Antrieb für mich oder für uns, weiterzuschauen, was wir denn eigentlich wollen.
Also zum einen diese Melancholie über das Vergangene. Wie nutzt man denn diese Melancholie für das, was man weiter will?
So eine Geschichte hat ja, also wir lesen alle gerne Geschichten übers Scheitern, meistens über das Scheitern der anderen oder über Untergänge. Ich glaube, das tun wir, weil wir für uns ja Lebenswege suchen und suchen darüber, wie wir es anders machen wollen. Ich zum Beispiel weiß, der ich nun keine Großfamilie mehr habe, sozusagen, ich hatte aber mal unsere Familiengeschichte, es geht sehr weit und war eine sehr große Familie. Ich weiß, dass ich diese Familie nicht mehr habe und nicht mehr haben werde und dass wir alle sehr viel unabhängiger als früher agieren und auch leben wollen und das auch verteidigen. Und ich frage mich, was soll denn daraus werden? Was will ich denn mit diesem Leben machen? Und das muss nicht unbedingt melancholisch sein, auch wenn man der Vergangenheit vielleicht ein wenig nachtrauert.
Könnte man sagen, ist das die Quintessenz, die zurückbleibt nach diesem Stück, die Frage, was will ich eigentlich in meinem Leben?
Ich hoffe, dass das so ist. Also ein Freund von mir, der das Stück vor Jahren mal gesehen hat, hat zu mir danach gesagt, oh, jetzt wisse er genau, was er seinen Kindern nicht zumuten und abverlangen will, sondern dass er sie irgendwie in ihr eigenes Leben entlassen muss. Und gucken muss, was bei ihnen für Wünsche existieren und für Fähigkeiten.
Das ist doch eine sehr, sehr schöne Einsicht. Mich würde Wunder nehmen, was ändert sich, wenn das Stück nicht von Schauspielern, sondern wie jetzt in eurer Version von Puppen erzählt wird?
Kleist hat über den Effekt von Puppenspiel oder von Marionettenspiel einmal einen sehr treffenden Aufsatz geschrieben. Und da schreibt er so ungefähr sinngemäß, dass dadurch, dass von einem eigentlich toten Material, was die Puppen ja sind, menschliche Bewegungen und Gestiken und Verhalten und nachgeahmt werden, können wir als Menschen, als lebendige Menschen wieder plötzlich neu darauf gucken. Also quasi der Effekt, wenn wir einen Menschen beobachten im normalen Leben, auch auf dem Theater, einen Schauspieler, dann ist das meistens kein sehr lustvoller Vorgang, weil wir den als selbstverständlich nehmen. Wenn es eine Puppe macht, die eigentlich tot ist, dann sehen wir das plötzlich neu, weil wir uns in dieses Material plötzlich reingucken, reinsehen oder reinprojizieren. Und das ist ein lustvoller Vorgang, weil unsere Fantasie da eine große Rolle spielt. Unsere Fantasie füllt quasi die Lücken, und vervollständigt sozusagen das Bild im Kopf. Und das ist für mich ein poetisches Prinzip. Und das ist, glaube ich, der Effekt, der passiert, wenn man Puppen oder in diesem Falle vor allem sozusagen sehr menschliche, sehr realistische Puppen auf der Bühne agieren sieht.
Das war Moritz Soestmann im Gespräch mit Irene Müller. Wer möchte, kann am 12. und 13. Januar die Buddenbrooks als Puppenspiel im Schlachthaus Theater Bern anschauen. Im Rahmen der Winterfestspiele die eigenen vier Wände. Wir bleiben bei Puppen, gehen aber von Theater zu Musik. Jetzt gibt's die Puppets von Deepest Mode. Jetzt sind wir am Ende der heutigen Subkutan-Sendung angelangt. Ihr habt Beiträge von Emilia Vasella, Theresa Bayer, Irene Müller gehört. Technik Annik Wangler und am Mikrofon Nele Jahnke. Verantwortlich für die Sendung waren Theresa Bayer und Julia Meyer. Hier bei Rabe geht's weiter mit Musik aus dem Klangbecken. Um 17 Uhr Radio Lokomotivo, 18 Uhr Rabe Info und um 18.30 Uhr die Wiederholung von dieser Sendung. Wir sind nächste Woche am Mittwoch wieder um 11.30 Uhr live auf Sendung für euch, dann zum Thema, wie wird geschieden, wer scheidet und alles Weitere rund ums Thema Scheidung. Wir freuen uns, wenn auch ihr wieder zuhört. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr gerne uns eine Mail an subkutan@rabe.ch schicken. Ich wünsche euch einen gloriosen Tag, gehabt euch wohl, ade.
Subkutan.
Robbie.
We've been 6,000.